Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Dieser heutige Podcast ist ein bisschen ein besonderer. Es ist nämlich eigentlich der letzte. Na, ich höre nicht auf, sondern er ist der letzte für dieses Schuljahr und er beinhaltet sehr, 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 sehr viel Nachdenken. Er beinhaltet auch sicherlich Dinge, die mich sehr herausfordern, wo ich auch noch nicht mir wirkliche Klarheit gewonnen habe. Ja, dieser Podcast hat eindeutig nicht den Anspruch, leicht hörbar zu sein. Mit Sicherheit nicht. Gibt vielleicht ein bisschen einen eigenartigen Titel. Ich bin Mitglied der Evangelischen Kirche. Ich bin nicht Mitglied einer Ortsgemeinde. Das bin ich auch zufällig. Ich bin vor allen Dingen nicht Mitglied einer evangelischen Kirche, die eine Mischung zwischen Ponyhof und Club Med ist. Ganz, ganz sicher nicht. Beginnen wir am Anfang. Beginnen wir mit dem Glauben. Beginnen wir mit dem religiösen Gefühl. Ja, es gibt einen Merksatz aus dem Bereich der sogenannten lutherischen Orthodoxie. Das ist irgendwo 1600, irgendwo 1700, irgendwas, wo sehr, sehr, sehr fleißige, sehr gebildete, sehr gute evangelische Theologen das Grundgerüst evangelischer Theologie zusammengefasst haben, systematisiert haben, organisiert haben. Das ist ganz klar, weil die Reformation selbst ja zuerst einmal ein völlig chaotisches Erlebnis ist und danach noch nicht wirklich klar ist, was ist überhaupt evangelisch. Das heißt, es gibt eine Phase, wo sehr schulmäßig, sehr exakt, sehr mathematisch geradezu unsere Theologie zusammengetragen wird. Diese ganze Bewegung, die ja lang dauert, über 100 Jahre dauert, hat die Bezeichnung lutherische Orthodoxie. Das ganz Spannende daran ist, dass jeder dieser lutherischen orthodoxen Theologen, die also ja sozusagen Lexika der evangelischen Theologie erstellen, gleichzeitig unter einem Pseudonym mystische Andachtsbücher veröffentlichen. Ja, das bin ich auch. Also ich gehöre irgendwo, das ist ganz witzig, noch in diesem Bereich lutherischer Orthodoxie hinein. Ich bin äußerst rechtgläubig. Ich beschäftige mich ganz viel mit ganz klassischer Theologie, die bei vielen Leuten sagen, das ist knochentrocken, das ist uninteressant, mich fasziniert das. Und auf der anderen Seite bin ich in Wirklichkeit natürlich ein Geistlicher im tiefsten Sinn des Wortes, ein Mystiker. Alles, was mir begegnet, ist für mich vollkommen klar von Gott gesandt. Alles, was mir begegnet, ist im besten Sinne liebevollst von Gott gesandt. Auch alle Schwierigkeiten, die ich habe. Und meine einfachste Aussage zu meinem Glauben besteht darin zu sagen, alles, was mir begegnet, wird mir gesandt zur Belehrung. Mein Menschen- und Glaubensbild ist, dass es eine ständige Weiterentwicklung ist. Leben ist ständige Weiterentwicklung und dafür, weil der Mensch an sich ein stinkfaules Lebewesen ist, also zumindest ich bin das eigentlich, kriegt man halt vom lieben Gott immer einen sehr, sehr liebevollen Tritt im Hintern, aber es ist ein Tritt im Hintern. Und der schupft dann immer in eine Richtung und man will nicht und man muss sich unglaublich genau konzentrieren, zu sagen, das hat mir jetzt der liebe Gott geschickt, das hat jetzt einen Sinn, okay? Das ist nicht irgendwo, sondern das ist jetzt, ich kann in diesem Moment nicht sagen, ob es unwichtig ist oder wichtig ist. Ich muss zunächst einmal davon ausgehen, es ist für mich überlebenswichtig. Ich muss was damit machen, ich muss erkennen, was mir Gott damit sagen will, wo er mich hinschupfen will, wo ein neues Feld von Leben, Erkenntnis und natürlich auch Glück ist. Ja, ich bin sicherlich eigentlich ein Mystiker. Alles, was mir begegnet, hat seinen Sinn und seinen Zweck. Ich bin ein felsenfest davon überzeugt, dass Gott mich niemals verlassen wird. So deppert kann ich gar nicht sein, so ignorant kann ich gar nicht sein. Ich kann die Dinge unglaublich oft verhauen. Dann wird halt der Schupfer immer ein bisschen stärker. Aber er wird niemals aufhören, mich in diesem Leben schon intensivst zu führen. Ob es mir passt oder nicht. Das bin ich jetzt, okay? In der Tat, und das war eine heutige E-Mail, die absolut köstlich war, ein Zeitungsausschnitt von einer deutschen Publikation, wo irgendjemand darüber referiert hat, dass Gott eigentlich ein Hormon ist, anscheinend soll das jetzt im Kopf haben, Serotonin, kann nichts dazu sagen, Serotonin hohe Kehrt, weiß nicht genau, was das ist, aber vollkommen klar ist, Religion geht mit religiösen Erlebnissen Hand in Hand. Ja, vielleicht bin ich in meiner Mystik sogar ein bisschen ein Schwärmer, neige dazu, also alles beglückt zu sehen. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, vielleicht wäre ich ein ziemlicher guter Mönch. Aber, ja, Sie wissen eh, Blondinen und so, also das stoßt sich dann wieder irgendwo. Geht nicht. Meine Damen, Sie wissen, das war ein Witz. Also Sie müssen einfach viele meiner Podcasts hören und verstehen Sie ihn schon. Und jetzt ist der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte. Natürlich haben wir religiöse Gefühle. Natürlich sind diese religiösen Gefühle absolut beglückend. Natürlich geht dann auch irgendein Naturwissenschaftler, Mediziner hin, schaut sich an, was geht in dem vor und naja, was entdeckt er natürlich? Er entdeckt, dass irgendwelche Glückshormone oder Glückstransmitter sich in unseren Gehirnen rumtreiben. Kannst nebenbei bemerkt auch wunderschön machen mit dem Computertomograph oder mit dem Kernspintomographen, da leuchten bei religiösen Gefühlen also gewisse Areale im Gehirn aus, so richtig flonsch. Und dann sagen die halt ganz gern, ha, wir haben Gott gefunden, das ist also das Aufleuchten von was weiß ich, was im Computertomographen oder der Herr ist jetzt gesagt, na, das ist Serotonin, ist natürlich ein Blödsinn. Aus dem einfachen Grund, das ist ein Sekundäreffekt. Klar. Und damit sieht man auch ganz, ganz viel in der Theologie. Der Glaube ist natürlich immateriell, aber er löst real etwas in dieser Welt aus und das sind halt dann irgendwelche Geschichten, die irgendwelche Mediziner irgendwie bezeichnen können. Gott ist natürlich kein Hormon, aber Gottes Begegnungen, da wir sehr, sehr fleischliche Lebewesen sind, klar, also mit Neurotransmittern zum Beispiel, Hormonen und sonstigen Zeugs, was sich da alles in uns umtreibt, weiß nicht, fragen Sie den nächsten Mediziner, ist natürlich feststellbar, da tut sie was. Aber das ist nicht Gott, das ist der Effekt Gottes. Jetzt haben wir diesen ersten Bereich, der trifft für jeden gläubigen Menschen auf der Welt zu. Ich kann das also wirklich mit vielen, vielen, vielen Begegnungen sagen. Er trifft ganz einfach zu für Christen. Also kommt immer wieder im Gottesdienst vor, plötzlich lächeln alle beglückt. Plötzlich passiert was. War ganz witzig im letzten Gottesdienst. Das war da hier Schulschlussfest. Da habe ich ziemlich rumkasperlt am Anfang, weil ich noch vollkommen im Schnitzelbocken drin war. Und plötzlich war es... Und zack, es war da. Es war da. Es war der Hauch Gottes. Es war unfassbar. Kein Gottesdienst wäre Gottesdienst, ohne dass dieser Moment nicht plötzlich geschieht. Und er geschieht einfach in jedem Gottesdienst. Ja, jetzt haben wir die Ebene der Frömmigkeit. Jetzt haben wir die Ebene des Ich spür's. Jetzt haben wir das religiöse Gefühl. Das ist jetzt einfach so. Und jetzt kommt was ganz was Witziges dazu. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Geschichten erzählen, die für mich immer wieder ganz schwer verdaulich sind. Die sind irrsinnig schwer verdaulich. Also Punkt 1. E-Mail, die ich gerade gekriegt habe von einem Herrn, der aus Hannover zugezogen ist und der ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre Mitglied bei uns. Der schreibt, er ist eigentlich total verzweifelt, er ist eigentlich nur unter lauter Katholiken, er hat keinen Zugang zur Gemeinde, ja, soll er eigentlich wieder austreten. Die Formulierung war eine ganz schwierige. Sie lautete nämlich, jetzt bin ich, lieber Hans, Mitglied in deiner Gemeinde. Natürlich ist er nicht Mitglied in meiner Gemeinde. Er ist Mitglied der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich. Diese hat eine Gemeinde im Pongau Bischofshofen St. Johann genannt und ich bin dazu vielleicht der Pfarrer. Aber natürlich nicht meine Gemeinde. Also ich würde panisch werden, wenn mir jemand sagt, deine Gemeinde, ich trage durch, das ist ein Blödsinn, es ist immer die Gemeinde Gottes. Aus. Also, ne? Er schreibt dann gewisse Dinge, die ihn einfach fertig machen. Er ist nämlich von daheim was anderes gewohnt. Hannover. Also wenn du einen Stein wirfst, triffst du einen Evangelischen. Wenn du hier einen Stein wirfst, triffst du mit Sicherheit keinen Evangelischen. Wir sind hier unter 2%. Dann kommt noch dazu etwas Zweites. Er ist sehr oft daheim, hat eine ganz entzückende Ehefrau, die Frau, wenn Sie zuhören, meine Komplimente, ganz eine Fesche, ganz eine Liebe und pflegt natürlich, wenn es irgend geht, haben. Das heißt, was will er? Zweite Szene. Eine Dame, die aus Kärnten zugezogen ist, wo es wieder ganz, 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 ganz viel mehr Evangelische gibt als in Salzburg, erzählt mir völlig frustriert, dass das hier alles so lahm ist, weil sie ist gewohnt, das ist schon eine Dame schon in Pension, dass ihre Heimatgemeinde, das ist viel auch irgendwas, die machen da, die fahren gleich mit ein, zwei Bus, wo es weiß ich, irgendwo hin, und da ist so ein toller Frauenkreis, lauter Damen zwischen, wo es weiß ich, 55 und 70, im Großen und Ganzen, die machen da tolle Ausflüge miteinander, und ich soll das doch organisieren. Ich schaue sie an, sage ihr drauf, hör zu, meine Liebe. In ganz St. Johann drüben gibt es 180 Evangelische. Sagen wir, es gibt 90 Frauen davon. In der genannten Altersgruppe zwischen 55 und 70 wird es maximal 20 geben. Davon sind 10% sind zwar jeden im Sonntag in der Kirche. Und mehr erreichen wir nicht. Also 10% muss froh sein, wenn es erwischt. Und ihr zwei macht es eigentlich eh dauernd irgendwelche Ausflüge miteinander. Das ist eine logische Argumentation, oder? Sehen Sie, und die Antwort war, na, das ist ein Wahnsinn, Sie müssen das organisieren, dass wir mit einem Bus irgendwo hinfahren. An beiden Punkten und dann noch dem legendären Birkenbäumchen-Katastrophen-Geschichte des schwedischen Ehepaars, das ihr Kind hier konfirmieren lässt und mich wirklich am Tag vor der Konfirmation anschreit, wo die Birken sind, weil eine Konfirmation kann nicht ohne Birken stattfinden, gibt es etwas anderes zu merken. Schlussendlich, meine Lieben, muss eins klar sein. Unser religiöses Gefühl entzieht sich der Sprache. Weil sich's der Sprache entzieht, findet es Ausdrucksformen. Und das ist jetzt für dieses schwedische Ehepaar schlicht und ergreifend die zwei Birken vom Kircheneingang gewesen. Das haben sie eh nur beschafft, sind mir aber bis heute bitterböse, dass ich das nicht gemacht habe. Sie haben sich verlassen gefühlt, sie haben sich herabgewürdigt gefühlt in ihrem Glauben. Okay, hoffe ich natürlich nicht, aber es ist so angekommen. Der Herr aus Hannover, für den gehört zum unmittelbaren Ausdruck seines Glaubens, dass es einfach irgendwelche Massen von Leuten gibt, die miteinander Bibel lesen, die zum Beispiel eine tolle Teestubenarbeit machen und so weiter und so fort. Für die Dame aus Kärnten gehört dazu, dass bisschen angejahrte Damen miteinander tolle Ausflüge machen. Obwohl all dies in der Realität unmöglich ist hier, gibt es, und das ist das Wesentliche an der ganzen Geschichte, einen Punkt. Wie bringe ich das, was ich in Sprache niemals ausdrücken kann, in die Welt hinein? Und für den Hannoveraner ist es die Bibelstund, für die Schweden sind es die Birken, für die Dame aus Kärnten ist es der 60er-Bus voll mit mittelalterlichen Damen auf gemeinsamen Ausflug. Das verachte ich nicht. Ich würdige es. Ich schätze es total hoch. Ich sage, okay, du bist so fromm, du hast solche genialen, wirklich genialen religiösen Erlebnisse und dein innerweltlicher Ausdruck ist halt zum Beispiel die Birken. Und die müssen dann da sein, weil du sonst glaubst, dass deine religiöse Erfahrung, dein religiöses Gefühl, der Boden unter die Füße weggezogen wird. Aber wir können das nicht machen, weil zum Beispiel bei der Ankonfirmation ja nicht nur das Kind der Schweden dabei war, sondern das Kind der Burgenländer. Und die Burgenländer waren in Wirklichkeit genauso böse auf mich, weil die aus einer Weinbaugegend stammen und da muss halt nach dem Gottesdienst der neue Wein ausgeschenkt werden. Okay, da stoßt es. Jetzt kommt das Element Kirche hinein. Das Element Kirche gibt immer unseren religiösen Gefühlen die Möglichkeit, Ausdruck zu finden. Und was ist eine Kirche? Eine Kirche ist schlicht und ergreifend, ja, die Zusammenfassung verschiedener Möglichkeiten, seinem religiösen Gefühl einen Ausdruck zu geben. im Rahmen der evangelischen Kirche sind es keine Birken, sind es keine Bibelstunden und sind es keine Busausflüge, sondern sind die Einladung, dass jeder von uns vollkommen gleichwertig an der Gestalt unserer Kirche mitarbeiten darf, ja nicht nur darf, sogar soll. Sprich, jenseits von Birken, Bussen und Bibelstunden steht etwas anderes, das intensive Mitarbeiten an unserer Kirche. Zu sagen, also für mich muss das in unserer Kirche so und so und so laufen und am Schluss rede ich damit ganz viel Leid und einige mich auf etwas. Ganz ein wirklich ganz spannender junger Mann, der jetzt gerade evangelisch wird, hat gesagt, naja, eigentlich, der ist ja katholisch gewesen, eigentlich ist die evangelische Kirche sowas wie Wikipedia. Dann habe ich erst einmal nachdenken und gesagt, ja, stimmt, jeder kann was reinschreiben und jeder andere kann es wieder rauslöschen. Und dann streiten alle ganz furchtbar, gehen sie auf irgendeinen Wikipedia-Artikel, gehen sie oben, klicken sie auf Diskussionsseite, dort fliegen die Fetzen. Da geht's wirklich zu. Genau das ist die evangelische Kirche. Jeder darf was reinschreiben und jeder andere darf für einen Blödsinn halten und auslöschen. Und dann müssen alle ganz, ganz lange, ganz viel miteinander streiten, bis zum geht nicht mehr, bis am Schluss ein ordentlicher, strukturierter und wahrhaftiger Artikel herauskommt. Das ist evangelische Kirche. Das ist das, was uns auszeichnet. Das ist das, was uns komplett von der römisch-katholischen Kirche unterscheidet. Dort schreiben nur ganz, ganz wenige Leute, sprich Bischöfe und Kardinäle, was eine, Papst ja auch natürlich, bei uns soll das jeder tun. Das größte Problem, das wir im Moment in unserer evangelischen Kirche haben, ist, ja, da hören Sie mir jetzt schnaufen, weil das ist in Wirklichkeit der Grund, wieso Sie vielleicht hören, dass so viel Pfarrer plötzlich dieses legendäre, sagenumwobene Burnout-Syndrom haben, nimmer mehr verstehen, dass jeder eingeladen ist, wo es eine zu schreiben und damit leben muss, dass wer andere auslöscht und sich streiten muss, sondern die große Veränderung der evangelischen Kirche im Jahre 2010 besteht darin, jeder fordert was. Jeder schreibt was ein und sagt, und das muss jetzt bleiben. Und sobald er sich, dass wer andere dran rumgefummelt hat oder es gar ausgelöscht hat, laut schreit, na gut, dann geh, dann tue ich da nimmer. Und dann sage ich ein ganz ehrliches Pfarrer, dann wird's anstrengend. Ja, das haben sie auch gemerkt. Es wurde anstrengend. Meine Lieben, ich kann Sie nur einladen. Schreiben Sie den Ausdruck Ihres Glaubens in unsere Kirche hinein. Und ich kann sie nur schön langsam auf Knien anflehen. Rennen sie nicht sofort verärgert davon, wenn sie andere ausgelöscht hat. Vertreten sie ihre Meinung, streiten sie. Lernen sie von dem, der ihre Meinung ausgelöscht hat, warum der das dann hat. Der ist nicht bes. Der hat einen guten Grund. Und irgendwie streiten wir uns am Schluss zusammen. Das ist in Wirklichkeit evangelische Kirche, weil wir von einem ausgehen. Wenn wir alle ganz gut miteinander streiten, also respektvoll, zuhörend und ganz, ganz klar, und das, was ich geschrieben habe, bleibt drin, bis man sagt, na ja, vielleicht da nicht, können wir uns nicht einen Kompromiss machen und so weiter und so fort. Das ist der Ausdruck dessen, was die Wahrheit ist in Jesus Christus. Es verändert sich. Die Wahrheit verändert sich nicht, aber unser Blick darauf, unsere Schwerpunktsetzungen, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob du heute lebst oder vor 200 Jahren, weil die Typen vor 200 Jahren nichts zum Thema Umweltzerstörung durch Tiefseebohrungen bla 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 sagen mussten, weil die nicht einmal gewusst haben, dass es dort überhaupt ein Meer gibt, wo halt das Öl aussprudelt. Also ein paar haben schon gewusst, aber die allermeisten nicht. Unser Blick verändert sich und wir müssen ständig und absolut und mit höchster Präzision miteinander auf dem Weg sein. Wir müssen wieder lernen, dass es einfach nicht so geht, dass man, sobald der eigene Lieblingsabsatz von wem anderen ausgestrichen wird oder verändert wird oder kritisiert wird, gleich wutentbrannt, frustriert, beleidigt davonrennen. Wissen Sie, was passieren wird, wenn Sie, meine lieben evangelischen Zuhörer oder auch natürlich sympathisierende römisch-katholische Freunde, dann die ganze Riesenhorde von Leuten, die eh schon vor lauter Frust austreten sind, wissen Sie, was mit unserer evangelischen Kirche passieren wird? Wenn Sie weiter so tun mit entweder ist das da oder IG, wir werden schlicht und ergreifend katholische Kirche werden. Wir werden eine Kirche der Pfarrer, Subintendenten und Bischöfe werden. Weil kein anderer da ist und irgendwer muss was einschreiben. Das ist klar, es muss für uns ständig hineingeschrieben werden. Wenn es nur noch die Theologen machen, wenn es nur noch die geistlichen Amtsträger machen, meine Lieben, so wie ganz ehrlich, dann hätten wir uns wirklich und wahrhaftig die ganze Reformation schenken können. Ich danke jenen meiner Zuhörer, und da sind viele dabei, die ganz engagiert in der evangelischen Kirche sind. Ich danke Ihnen, dieses Aushalten, dass das, was Sie reingeschrieben haben, von wem anderen sofort hirnlos gelöscht wird. Ich danke für Ihr Durchhalten. Ich danke für Ihr Engagement. Ich danke dafür, dass Sie Ihre Meinung vertreten. Klar, Sie lernen von anderen, aber Sie vertreten um Gott sei Dank Ihre Meinung. Und damit wissen Sie auch, was ich Ihnen sagen will. In diesem letzten Podcast dieses Schuljahres und dieser Serie, bevor ich jetzt für 10 Tage in den Urlaub verschwinde. Einem Urlaub, wo ich ja mich auch wieder finden muss, das ist ganz, ganz klar. Bitteschön, vertreten Sie Ihre Meinung. Voller Respekt der Meinung eines anderen gegenüber. Aber bitte, Leid, lernt's endlich wieder streiten. Geht das Risiko ein, zu streiten. Tut es. Denn sonst, und das muss ganz, ganz klar sein, das sehen wir im Moment in den Veränderungen der Kirchenverfassungen der deutschen Kirche, genauso wie der evangelischen Kirche in Österreich, werden wir eine Pfarrerkirche, eine Amtsträgerkirche werden. Und wenn dann kein anderer da ist, dann werden wir nur noch, ja, um die ganz speziellen Anliegen der geistlichen Amtsträger drehen. Das ist ganz klar. Jeder sieht die Dinge aus seiner Lebensperspektive heraus. Zur Wahrheit kommen wir aber nur, wenn ganz, ganz viele Lebensperspektiven und ganz viele Lebenserfahrungen und ganz viele, ganz unterschiedliche Bedürfnisse zusammenkommen. Dann schreiben wir wieder dieses Bekenntnis, diesen Ausdruck dessen, was Christus bewegt, was ihn motiviert, was der Wille Gottes ist. Lasst uns miteinander wunderbar streitend immer wieder etwas Neues in dem großen, strahlenden, wunderbaren Gewand Gottes entdecken. Eben dieses wünsche ich Ihnen zumindest mal für die Zeit, wo Sie nichts von mir hören. Und bis bald, meine Lieben.